Moin EU, der Podcast der norddeutschen Europe Direct Informationsbüros. Sendeverantwortung für US-Radio 104,8, Europe Direct, Landkreis Osnabrück, Michael Steinkamp.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin EU, dem Podcast der norddeutschen Europe Direct Büros. Dieses Mal aus dem Europe Direct Kiel und dem Thema politische Bildung. Mein Name ist Ralf Rose, Manager des Europe Direct Kiel und auch Geschäftsführer der Europa-Union Schleswig-Holstein, was hier unsere Trägerorganisation als ED ist. Bei mir ist Veronika Reinbold. Sie kümmert sich seit neuestem um unsere Social-Media-Kanäle, also vor allem um unseren Instagram-Kanal Europa-Bewegen. Wer es noch nicht kennt, gerne mal reingucken. Und auch natürlich unsere News-Website europanews-sh.eu. Zu Beginn ganz kurz zur Europa-Union Schleswig-Holstein. Wie gesagt, Trägerorganisation des Europe Direct Kiel und die Europa-Union insgesamt ist auch die größte und älteste proeuropäische Bürgerinitiative in Europa. Es ist also ein überparteilicher, aber nicht unpolitischer Verein. Wir setzen uns hier in Schleswig-Holstein seit 1954 für ein demokratisches und vereinigtes Europa ein. Also letztes Jahr 70-Jahr-Feier gehabt. Und seit über einem Jahrzehnt sind wir hier in Schleswig-Holstein auch ganz besonders aktiv im Bereich der politischen Bildung. Natürlich treten wir dann auch immer gemeinsam auf, also Europa-Union Schleswig-Holstein und Europe Direct, was uns ja dann auch immer sehr schön mit Infomaterial ausstattet. Ja, wir wollen ein bisschen schauen, politische Bildungsarbeit in Schleswig-Holstein ist unser Thema. Wir wollen natürlich damit auch unsere eigene Arbeit ein Stück weit vorstellen. Ja, was machen wir da? Vielleicht mal ein ganz schneller Rundumschlag. Also einmal sind wir an der Lehrerausbildung mit beteiligt in Form eines sogenannten Europa-Zertifikatskurses, den wir gemeinsam mit dem IQSH, also dem Institut für Qualitätssicherung in Schleswig-Holstein Schulen anbieten. Dann bieten wir natürlich auch Workshops an, also verschiedenste Themen. Und dann, und sehr gut nachgefragt, unsere europapolitischen Planspiele, genau. Und da sind wir dann eigentlich an allen Schulen im Land unterwegs. Das sind nicht nur Europaschulen. Die Schülerinnen und Schüler, die da mitmachen, die sind meistens so zwischen 16 und 18, 19 Jahren alt, also eigentlich dann immer schon Oberstufe. Tatsächlich haben wir uns auch schon ein bisschen einen Namen gemacht hier in Schleswig-Holstein. Wir sind sehr gut angefragt. Man kennt uns bei den Schulen eigentlich schon ganz gut. Sicherlich nicht bei allen und wir machen auch weiter fleißig Werbung. Aber wir werden doch regelmäßig angefragt. Das sind so nach 15 bis 20 Planspielanfragen im Jahr, die wir dann tatsächlich auch bedienen können. Und damit erreichen wir jedes Jahr so zwischen 600 und 1000 Schülerinnen und Schüler. Und deswegen wollen wir gerade bei den jungen Menschen anfangen. Die sollen natürlich befähigt werden. Einmal, wie informiere ich mich eigentlich richtig? Und wir haben auch Kontakte zu Politikerinnen und Politikern, die uns auch gerne mal begleiten, um dann Fragen der Schülerinnen und Schüler zu beantworten. Also letztlich ist es im Grunde genommen ein großer Aufklärungsauftrag und ein Bildungsauftrag, eben verständlich zu machen, wie funktioniert die Politik, warum ist das sinnvoll, was ist vielleicht auch nicht sinnvoll. Wir besuchen auch unterschiedliche Schulformen, also jetzt nicht nur Gymnasien. Gymnasien fragen uns sehr viel an, aber wir werden eben auch angefragt von Berufsschulen. Und da merkt man relativ schnell, ob zum Beispiel Politik auch Thema in den Familien ist, ob das am Armutstisch beispielsweise überhaupt besprochen wird. Das kriegt man relativ schnell mit, ob die Schülerinnen und Schüler da überhaupt schon irgendwelche Berührungspunkte haben. Aber Europa hat eben auch viele Vorteile und viele Errungenschaften und die versuchen wir natürlich dann auch im Rahmen unserer Arbeit herauszukehren. Ja, und darum ist das wichtig, damit wir eben auch in Zukunft eine funktionierende Demokratie haben und die funktioniert eben nur, wenn man informierte Bürgerinnen und Bürger hat.
Was passiert denn bei so einem Planspiel? Und vielleicht könntest du über deine Erfahrung vorher und nachher schildern.
Ganz konkret, Stichwort Planspiele. Ich weiß nicht, wer das kennt, ich kann es mal kurz sagen. Also Planspiel an sich ist eben mehr oder weniger ein Rollenspiel. Man schlüpft dann eben in die Rollen von Politikerinnen und Politiker und soll eben anhand dessen, dass man das selber nachspielt, eben auch ein Gefühl dafür bekommen, wie deren Arbeit aussieht, wie sind die Entscheidungswege in der europäischen Politik. Und da bieten wir unterschiedliche Themen an, beispielsweise, was schon seit vielen Jahren sehr gefragt ist, ist unser Planspiel zur Asyl- und Migrationspolitik der Europäischen Union. Und das ist eine sogenannte Ratssimulation. Das heißt also, die Schülerinnen und Schüler schlüpfen in die Rollen von Staats- und Regierungschefs, von Präsidentinnen und Präsidenten der Mitgliedsländer und sollen eben einstimmig, und das ist die große Herausforderung, eben Stichwort Einstimmigkeitsprinzip, versuchen, eine Reform auf die Beine zu stellen, um das überkommene Dublin-System zu reformieren. Und dann werden ihnen diese Rollen verteilt. Dann müssen sich die Schülerinnen und Schüler erstmal mit diesen Rollen auseinandersetzen. Also in der Regel, wenn überhaupt, kennt man ja so die Politik des eigenen Landes. Man kann vielleicht gerade noch so sagen, in welche Richtung die Bundesrepublik oder beziehungsweise die Bundesregierung so hinsteuert. Aber die Politiken von Mitgliedsländern wie Ungarn, Italien, Frankreich, Dänemark, die kennt man eigentlich gar nicht. Und damit müssen sich die Schüler dann erstmal vertraut machen. Und da sind schon die ersten Aha-Momente ganz oft da. Stichwort Dänemark, also wir sind hier in Schleswig-Holstein, sind das ja unsere Nachbarn. Und im Alltag würde ich mal sagen, nimmt man Dänemark eigentlich wahr als furchtbar liberales Land, in dem man sehr gerne Urlaub macht. Wenn man sich deren Migrations- und Asylpolitik mal genauer anschaut, dann wird man feststellen, dass die doch auch sehr national orientiert sind und eben doch nicht so wahnsinnig europäisch unterwegs, wie man das vielleicht denken mag, wenn man da seinen Urlaub hinmacht. Und wenn die Schüler sich dann mit diesen Rollen einigermaßen vertraut gemacht haben, dann gibt es eine sogenannte Tour de Table. Das heißt, jedes Land stellt dann erstmal die eigene Position vor. Dann werden noch Ausschüsse gebildet. Also in dem Beispiel jetzt geht es dann in den Ausschüssen einmal um die Dublin-Reform. Es geht da einmal darum, was machen wir mit den Herkunftsländern der Geflüchteten? Wie können wir die in Zukunft unterstützen? Es geht um das Thema Menschenrechte, also Seenotrettung im Mittelmeer beispielsweise ist dann ein Thema. Oder auch, wie verhält sich Frontex, die Grenzschutzagentur, oder wie sollte sie aufgestellt sein? Und zu diesen Unterpunkten müssen die dann in Kleingruppen arbeiten. Und die Ergebnisse der Kleingruppen werden dann wiederum im Plenum diskutiert und nochmal nachgeschärft oder angepasst. Und am Ende des Tages soll dann eben eine Abstimmung stattfinden. Bei diesem Beispiel jetzt geht sie in der Regel eben nicht einstimmig aus, und das ist aber eigentlich in dem Fall was Gutes, zumindest in dem Sinne, dass man dann sagen kann, okay, die Schülerinnen und Schüler haben sich tatsächlich auf diese Rollen eingelassen und das auch angenommen, was da steht, auch wenn es vielleicht nicht die eigene Meinung ist zu dem jeweiligen Thema, weil man kann eigentlich nicht zu einer Einstimmigkeit kommen, wenn man das wirklich richtig nachvollzieht, was da in diesen Rollenbögen steht. Und das ist für uns natürlich schon immer ein guter Anlass auch, um zu sagen, warum das mit dem Einstimmigkeitsprinzip bei manchen Fragen der EU eben auch nicht so ganz sinnig ist. Darüber hinaus haben wir aber auch andere Themen. Beispielsweise haben wir noch eine Ratssimulation zum Thema EU-Erweiterung. Da geht es vor allem um das Thema Westbalkan, also wie weit sind Serbien und Montenegro beispielsweise in Sachen EU-Beitritt. Was sind die Kopenhagener Kriterien? Sowas wird dann da eben einmal aufgedröselt. Und wir haben auch eine Parlamentssimulation, die kommt jetzt nicht direkt von uns. Ja, eine andere Agentur entwickelt im Auftrag der EU-Kommission. Wir benutzen das aber auch. Das nennt sich Fakt oder Fake. Da schlüpfen die Jugendlichen dann eben in die Rollen von Parlamentariern im EU-Parlament und sollen einen Reformvorschlag der EU-Kommission, die ja als einzige Gesetzesentwürfe vorschlagen darf, überarbeiten und ihre eigenen Kompromisspunkte sozusagen damit reinbringen und dann eben darüber auch am Ende abstimmen. Wir starten natürlich jede Sitzung nicht, indem wir direkt erstmal gleich mit den harten Fakten und Themen einsteigen, sondern wir versuchen es erstmal locker. Wir stellen uns einmal vor, was machen wir, wer sind wir? Wir fragen dann einmal reihum, denke ich an Europa, denke ich an? Das ist immer so ein schönes Spielchen, damit fangen wir eigentlich ganz gerne an, gerade bei kleineren Gruppen, dass die dann immer den Satz nochmal vervollständigen sollen. Denke ich an Europa, denke ich an Reisefreiheit oder an dänisches Lakritzeis oder was auch immer. Das ist dann total auflockernd schon mal, und dann machen wir auch immer gerne noch mal ein kleines Kahoot-Quiz. Das ist dann so ein bisschen angelegt als Zusammenfassung sozusagen. Also allgemeine Fragen, wie viele Mitgliedstaaten hat die EU oder wann wurde der Euro eingeführt, was ist der Schengen-Raum, so, dass wir noch mal ein bisschen die Basics spielerisch sozusagen über so ein kleines Quiz dann durchgehen.
Und gerade so Themen wie Flüchtlingspolitik oder Seenotrettung sind ja sehr sensible Themen. Mhm. Wie wird denn da sichergestellt, dass der Inhalt neutral und überparteilich vermittelt wird?
Naja, überparteilich ist es natürlich immer schon deshalb, weil es ja eben nicht um tatsächlich die politischen Parteien geht, die da im jeweiligen Land an der Macht sind. Also die Rollenbögen, die wir haben, die sind relativ neutral gehalten. Es wird sozusagen nur eine allgemeine Position vorgestellt, und die wird natürlich auch erklärt. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns hinstellen und sagen, die Position dieses Landes ist doof, weil es ist nicht die unsere, sondern wir versuchen zu erklären, woher diese Position eigentlich kommt. Die ganzen Regierungen wollen natürlich wiedergewählt werden. Sie haben eine eigene Wählerklientel und die entsprechende Ansprüche stellt. Und natürlich müssen dann bestimmte politische Forderungen, sage ich mal, hart formuliert sein, auch wenn sie dann am Ende des Tages nicht im Ergebnis stehen. Ja, also will sagen, wir sagen den Schülerinnen nicht, das ist gut, das ist schlecht, sondern sie sollen erstmal zu einer eigenen Einschätzung kommen. Sie sollen erstmal sowieso versuchen, das einfach nur zu vertreten, egal ob es ihre Meinung ist oder nicht. Und am Ende des Tages wird es sowieso immer so sein, dass wir uns sehr viel Zeit dafür nehmen, für die sogenannte Reflexions- und Feedbackphase. Das heißt also, dass wir auch nochmal ganz intensiv darüber sprechen, wie war es eigentlich für euch, beispielsweise in eine Rolle zu schlüpfen, wo die Position eine ganz andere ist, als man das selber vielleicht sieht. Das ist nicht für jeden 16-, 17-, 18-Jährigen so eine ganz einfache Aufgabe. Wo wir eher hingucken ist, wie sind die Verfahrenswege, also wie funktionieren diese Entscheidungsfindungen auf der europäischen Ebene. Da legen wir eigentlich mehr so den Schwerpunkt drauf, anstatt zu sagen, okay, diese Position ist nicht richtig oder diese Position ist Gold wert oder so. Das machen wir eigentlich nicht.
Und mich würde die Reaktion der Schülerin dann einfach darauf interessieren, nach so einem Planspiel.
Ja, ganz unterschiedlich. Also ich meine, jeder, der schon mal irgendwie mit Jugendlichen gearbeitet hat und gerade auch mit Schulklassen, wird das kennen. Ich nenne sie immer die letzte Reihe mit den präpotenten Burschen. Also es gibt immer welche, die sind so ein bisschen zwangsvercoolt, sage ich mal. Die haben nicht so großes Interesse überhaupt, sich zu beteiligen. Die erreichen wir natürlich auch nicht. Und alle anderen sind eigentlich immer recht aufgeschlossen. Wir laden sie natürlich auch dazu ein, möglichst offen mit diesen Sachen umzugehen, weil umso mehr Spaß macht es eben auch. Ja, vielfach gibt es aber auch dann nochmal Diskussionsbedarf. Also es kommt durchaus auch vor, dass das Ergebnis für den einen oder anderen sein kann, ne, also wenn das immer so läuft in Europa, das ist ja furchtbar.
Welche Rückmeldung bekommt ihr da so von den Lehrkräften?
Es gibt immer Diskussionen natürlich auch und es gibt immer viel vorzubereiten. Findet das nun digital statt? Also können wir die Materialien mit Tablets zur Verfügung stellen oder müssen wir Sachen ausdrucken? Soll es ein Tag sein? Sollen es zwei Tage sein? Also man kann solche Planspiele auch richtig ausschmücken mit Politikerbesuch am Ende oder mit Pressekonferenzen, die man dann simuliert. Und das kommt immer gut an. Also es gibt auch mehr als eine Schule inzwischen hier im Land, die fragen uns regelmäßig an. Also mindestens einmal im Jahr, um mal auch ein paar Beispiele zu nennen. Friedrich-List-Schule Lübeck ist ein super Partner, mit denen machen wir mindestens ein bis zwei Aktionen im Jahr. Ja, wir können ja aber auch mal eine Lehrkraft selbst zu Wort kommen lassen. Wir waren ja kürzlich am Gymnasium Brunsbüttel. Auch dort haben wir ein Planspiel durchgeführt. Angefragt worden sind wir von Herrn Müller. Und zum Thema Planspiele hatte der Folgendes zu sagen.
Ich glaube, die Schüler, die das letztes Mal mitgemacht haben, die fanden das gut. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, was man so im Unterricht nicht immer so ganz leicht integrieren kann. Jetzt haben wir ja auch Schüler aus drei Klassen, die das machen. Die konnten sich ja entscheiden, ob sie das Planspiel jetzt machen oder ob sie zu einem sicherheitspolitischen Seminar nach Berlin fahren. Und ja. Und das war so ungefähr ausgeglichen. Also 32 sind gefahren, 30 sind hier gewesen oder sind jetzt hier. Und ja, also sie konnten sich bewusst für das eine oder andere entscheiden. Und so kann man das in der letzten Schulwoche, glaube ich, ganz gut machen, dass man nochmal Sachen machen, die so ein bisschen über den Unterricht hinausgehen und vielleicht auch nicht so einfach integrierbar sind. Mhm. Also ich finde, Planspiele sind eine sehr gute Möglichkeit. Das sollte, ja, diese Angebote sollten bestimmt ausgeweitet werden. Und natürlich braucht man dafür Zeit. Im Moment ist es ja leider so, dass die Zeit eher gekürzt wird durch die Stundenkürzung. In den Lehrplänen ist das ja zum Teil auch drin, aber man braucht ja auch Zeit dafür. Also die Lehrpläne werden ja immer nur noch länger. Die Stunden dafür kürzer oder weniger und das ist dann ja eigentlich immer schwieriger, das so umzusetzen. Mhm. Mehr Ziele, weniger Mittel.
Ja, also da hören wir natürlich auf der einen Seite die Begeisterung, Planspiele als gute Möglichkeit, die Themen mal auf andere Art und Weise und sei es nur am Schuljahresende in den Unterricht zu integrieren. Auf der anderen Seite spricht Herr Müller als Wirtschaftspolitiklehrer von Problemen mit den Lehrplänen, die zu voll seien, mit Mangel an Zeit. Also auch einige Herausforderungen.
Was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen, wenn es um politische Bildungsarbeit an Schulen geht?
Ja, also meiner Meinung nach müsste da viel mehr Förderung rein. Also wir sind, wie gesagt, ein ehrenamtlich organisierter Verband. Wir bekommen aber auch eine Förderung vom Land Schleswig-Holstein, für die wir auch sehr dankbar sind. Ich glaube, das Land ist allerdings auch sehr dankbar für die Arbeit, die wir machen. Aber insgesamt würde ich sagen, müsste man das noch viel mehr fördern. Also nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern bundesweit. Was uns betrifft als Europa-Union Schleswig-Holstein und auch als Europe Direct sind wir gut aufgestellt. Ich höre aber auch von Partnerverbänden und auch aus anderen Bundesländern regelmäßig, dass es dort eben nicht so ist und dass man sich eben dort gerade in anderen Regionen da mehr Unterstützung wünschen würde.
Und würdest du durch deine Erfahrung das, was junge Menschen auf Social Media sehen oder das, was sie von Social Media, von Politik mitbekommen, würdest du das als problematisch einschätzen? Es sind ja sehr verkürzte Inhalte und sehr viele junge Menschen holen sich ja heute gerade im Alter von 15 bis 18 Jahren Informationen auf Instagram, TikTok.
Wir sprechen natürlich auch mit den Jungs und Mädels darüber, so wo holt ihr eure Infos her und wie schätzt ihr die ein und so weiter. Und die wissen eigentlich schon, okay, ja, das ist jetzt zum Wegswipen oder nicht. Und wenn sie was interessiert, dann wissen sie auch, dass sie die weiterführenden Informationen eben nicht auf diesen Kanälen bekommen, sondern gucken dann schon mal bei anderen Quellen, was schreiben denn eigentlich andere zu diesem Thema. Und wie gesagt, das sollte nur ein Anreiz sein, ein erster Eindruck. Und sie mögen sich doch dann bitte darüber hinaus informieren. Genau, aber auch dazu hat Herr Müller sich uns gegenüber geäußert, die Lehrkraft, Stichwort Medienkompetenz.
Mache ich im 13. Jahrgang Politik und Medien. Da gucken wir uns Medien allgemein an, sowohl also soziale Medien als auch klassische Medien, die ja auch im online sind, als auch andere Länder, wie da die Mediensituation ist, über China, Nordkorea. Im Moment wäre wahrscheinlich auch die neuesten Entwicklungen in den USA ganz interessant, sich anzugucken. Boulevardmedien, wo wir darüber gerade sprechen, ist natürlich auch ein Punkt in Großbritannien. Und einige Schüler haben natürlich auch, da sie irgendwie Kontakt in anderen Ländern haben, können da irgendwie berichten. Grundsätzlich finde ich, dass demokratische Gruppierungen sich mit TikTok beschäftigen müssen und TikTok bespielen müssen, weil sie sonst keinen Zugang zu den Jugendlichen hatten. Und wenn man sich das Wahlverhalten von Jugendlichen anguckt, dann sieht man ja auch, die beiden Parteien, die am besten mit TikTok umgehen, haben bei der letzten Wahl da auch ziemlich gut abgeschnitten bei den Jugendlichen. Und wenn ältere Parteien meinen, darauf verzichten zu können, ist das, glaube ich, ein Fehler, weil sie dann die Jugendlichen verlieren.
Mich würde auf jeden Fall noch interessieren, welche Workshop-Themen bietet ihr denn an?
Ja, bieten wir an. Du bist ja jetzt auch Teil des Teams. Ja, wir bieten auch Workshops an, genau. Also wir machen nicht nur Planspiele, das sind wie gesagt eben diese rollenspielartigen Formate, sondern eben auch, sag ich mal, mehr oder weniger klassische Workshops. Und da haben wir uns so ein bisschen spezialisiert jetzt auf das Thema europäische Identität. Also da geht es dann in der Regel darum zu fragen, was macht einen europäisch? Ja, also wann bin ich Europäerin, Europäer? Fühle ich mich überhaupt so oder fühle ich mich eher als Schleswig-Holsteinerin, Schleswig-Holsteiner oder bin ich Deutscher schlicht und ergreifend? Ganz konkret, das fängt dann meistens damit an, dass wir eine Sache machen, die nennt sich Mein Europabild. Das heißt also, da geht es darum, dass jeder so ein bisschen auch kreativ, ne, da wird dann eine Collage gemacht oder ein Bild gemalt. Da ist dann die Frage, was war mein Europamoment? Und das ist immer ein ganz netter Einstieg und wie gesagt auch ein bisschen kreativ. Und von da aus kommen wir dann eigentlich sozusagen von der Selbstwahrnehmung zur Fremdwahrnehmung. Also wir gucken dann auch darauf, wie gucken wir als Deutsche eigentlich auf unsere Nachbarländer, auf die anderen EU-Mitgliedstaaten. Und dann geht es eben vielfach auch um Stereotype. Und die klappern wir so ein bisschen ab und gucken, wo kommen die eigentlich her? Und sind die gut oder sind die schlecht? Oder was machen sie mit uns? Oder wie sollten wir sozusagen über den Tellerrand hinaus gucken? Was haben wir vielleicht dann doch eben für Gemeinsamkeiten mit den anderen Mitgliedsländern. Um nochmal ein anderes Beispiel zu nennen. Mein Sohn hatte neulich mal in der Schule so ein internationales Festival und dann sollte jede Klasse quasi ein Land repräsentieren und sein Land, seine Klasse, die waren Schweden. Und ja, was macht man mit Schweden? Ja, natürlich waren da IKEA-Möbel aufgestellt und es gab Zimtschnecken. Ja, also das sind dann so, ne, Klischees eben, einfach nationale Klischees. Und darum geht es eben in diesen Workshops auch, um die eben auch aufzubrechen und sozusagen ein bisschen die Perspektive der Schülerinnen und Schüler dann zu erweitern.
Genau. Ich nehme auch zunehmend wahr, dass junge Menschen, vor allem junge Menschen, sich als europäisch bezeichnen. Ne? Wenn man sie fragt, wo kommst du her? Vor allem, wenn man im Ausland ist, ich bin Europäer. Wie ist da deine Erfahrung mit Schülerinnen und Schülern?
Ich habe auch zum Beispiel ein Erasmus-Jahr gemacht. Wir empfehlen das natürlich. Ich auch ganz persönlich erzähle immer so, mein Erasmus-Jahr in Südspanien, das hat mich noch mal viel europäischer gemacht, als ich mich vielleicht vorher schon gefühlt habe. Ist einfach toll. Und ja, so wie du gesagt hast, also man merkt ja auch sozusagen, was das eigene ist, wenn man im Fremden ist. Ja? Also beispielsweise, ich bin mal mit meiner Frau mehrere Monate durch Asien gereist, durch Südostasien. Und wenn man dann jemanden trifft, ist es eigentlich egal, ob er aus den Niederlanden kommt oder aus Spanien oder aus Deutschland. Man sagt genau, wie du gesagt hast, man ist dann Europäerin, Europäer. Also die Welt wird dann plötzlich kleiner. Europa ist dann plötzlich schon die Heimat für alle, die sich außerhalb Europas treffen.
Ja, vielleicht noch einmal zu den Planspielen zurück. Was ist das Hauptziel, beziehungsweise welche Kompetenzen sollen junge Menschen in solchen Planspielen erlernen?
Ganz vorne geht es erstmal um Informationen. Also erstmal ganz grundsätzlich Informationen zu vermitteln darüber, wie die europäischen Institutionen funktionieren, wie die Europäische Union aufgebaut ist und dann eben Aufklärung darüber, wie die Prozesse sind, dass man auch ja, sozusagen ein gewisses Verständnis bei den Schülerinnen und Schülern entwickelt für Politik insgesamt. Also wie gesagt, es wird sehr schnell wird über Politik geschimpft, heutzutage mehr als vielleicht früher noch, zumindest hat man oft den Eindruck, aber eben auch, dass die Schülerinnen und Schüler ein Gefühl dafür bekommen, wie ist die Selbstwirksamkeit, also was kann ich selber eigentlich machen, dass Demokratie eben auch schon außerhalb des professionellen Politikbetriebs beginnt, indem man zum Beispiel darauf hinweist, dass es Interessenvertretungen gibt für unterschiedlichste Themen, dass man sich eben zivilgesellschaftlich organisieren kann, so wie wir das ja auch tun als Europa-Union, dass da eben Politik auch schon anfängt und eben wie wichtig es auch ist, beispielsweise seine Stimme abzugeben.
Und mit welchen Vorurteilen konntet ihr denn bislang noch so aufräumen?
Ja, also da gibt es schon, wenn es gut läuft, sage ich mal, viele Aha-Momente, wo die Jugendlichen dann auch sagen, ah, das wusste ich ja gar nicht, Mensch. Und ja, das fängt eben an bei der Zusammensetzung des Parlaments. Also vielen ist auch gar nicht klar, beispielsweise, wer sitzt denn da eigentlich? Also ich meine, gut, man hat Abgeordnete gewählt, das wissen die meisten dann gerade noch. Aber dass sie sich zum Beispiel länderübergreifend in Fraktionen organisieren im Parlament, das ist zum Beispiel vielen gar nicht bekannt. Da setzen wir natürlich dann auch gerne an.
Wie kommt dann eigentlich so ein Kontakt zustande mit der Schule? Also müssen sich Schulen irgendwie bewerben? Gehen wir selber auf die Schulen zu?
Also wir kriegen die Anfragen entweder per Telefon oder per Mail. Und dann ist es so, dass wir erstmal gucken müssen, weil wir eben ehrenamtlich organisiert sind, was ist der Termin, was ist das Thema und wie viele Schüler geht's, die da sozusagen bespielt werden sollen. Und wenn wir das alles klären können, dann müssen wir gucken, dass wir für den bestimmten Termin und für die jeweiligen Gruppengrößen dann auch ein Team zusammenstellen. Ich bin häufig dabei, wir haben aber auch einen Bildungsreferenten, Enrico Kreft, der macht das auch schon seit vielen Jahren, der ist da sehr sattelfest und betreut diese ganzen Geschichten. Wir haben tolle Teamerinnen und Teamer, die auch von uns regelmäßig geschult werden. Und wenn wir dann eine Anfrage haben, dann fragen wir eben in unserem Teamerpool nach, so wer kann dann zu dem und dem Zeitpunkt mit an die Schule kommen. Und dann stellen wir immer kleine Teams zusammen und fahren dann dahin. Die Teamer bekommen auch eine kleine Aufwandsentschädigung von uns. Und dann ist es eben auch ganz viel, ja, ich sage immer, das hängt so ab von den Lehrkräften. Also es hängt immer an den Personen. Sind die engagiert? Haben die ein Interesse daran, dass ihre Schülerinnen und Schüler auch mal eine andere Form von Unterricht sozusagen erleben? Und dann kommen die eben auf uns zu und wenn sie uns noch nicht kennen, dann suchen sie tatsächlich selber auch danach und finden uns dann auch glücklicherweise recht schnell im Netz. In seltenen Fällen müssen wir absagen. Das kommt also glücklicherweise selten vor. Auch dank unserer jungen europäischen Föderalisten, also der Jugendorganisation der Europa-Union, weil aus diesen Reihen beziehen wir vor allem eben auch unsere Teamerinnen und Teamer.
als Landesgeschäftsführer und Europe Direct Manager, du bist ja schon ein Weilchen dabei, wie würdest du denn den Erfolg von solchen Bildungsangeboten messen oder beschreiben?
Wir machen eine wichtige Arbeit, da bin ich überzeugt davon. Und man merkt es eben auch bei den Rückmeldungen der Lehrkräfte. Also wie gesagt, nicht nur, dass sie zufrieden sind, sondern die geben uns dann auch gerne mal ein Feedback dazu, was sie dann vielleicht im Nachhinein noch mit ihren Schülerinnen und Schülern darüber zu diskutieren hatten oder besprochen hatten. Und da merkt man eben schon, also das, was wir machen, kommt auch an. Natürlich kann man diesen Erfolg nicht so richtig messen. Also beispielsweise im vergangenen Jahr, Stichwort Europawahl, wir haben das ganze erste Halbjahr wirklich tolle Planspiele gehabt. Wir waren mega angefragt, wir waren wirklich viel, viel unterwegs. Und hatten dann auch noch so einen Workshop zu dem Planspiel ergänzend sozusagen zum Thema Wählen gehen an sich, also dass wir auch nochmal darüber aufgeklärt haben, wie funktioniert Wählen gehen eigentlich. Das klingt jetzt total banal und selbstverständlich, aber wir haben tatsächlich auch im Jahr 23 schon gemerkt, dass das gar nicht jedem klar ist. Und nichtsdestotrotz war es leider am Ende so bei den Wahlergebnissen, dass sehr viel rechts gewählt worden ist. Da frage ich mich dann auch ganz persönlich und wahrscheinlich die Teamerinnen und Teamer auch so, was ist der Sinn unserer Arbeit? So, ne? Erreichen wir denn wirklich jemanden? Und man kann das nicht richtig messen. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass wenn wir nicht da wären und nicht diese wichtige Aufklärungsarbeit machen würden, dann hätten wir auch keine Rekordwahlbeteiligung gehabt, die wir in Schleswig-Holstein zur Europawahl hatten. Das war zumindest aus unserer Sicht sehr erfreulich. Und vielleicht hätten dann auch die extremeren Flügel noch besser abgeschnitten, als sie es leider schon haben. Damit halte ich mir natürlich auch meine Stimmung so ein bisschen oben. Das war natürlich ein frustrierendes Wahlergebnis. Ich würde das jetzt nicht zwingend auf unsere Arbeit zurückführen und sagen, oh, das ist jetzt, hat alles nichts geholfen oder so. Wie gesagt, leider lässt sich das sehr schlecht messen.
Und gab es schon mal von Seite der Eltern irgendwelche Anmerkungen dazu? Gerade weil ja Jugendliche in diesem Alter sehr viel aus dem Elternhaus mitnehmen und weniger ihre eigene Meinung nach außen hin repräsentieren, sondern sich das eher so aufschnappen. Habt ihr da schon mal irgendwelche Erfahrungen mitgesammelt oder irgendwelche Rückmeldungen von Eltern bekommen?
Tatsächlich nicht. Ich vermute mal ganz stark, wenn die Jungs und Mädels das zu Hause erzählen und da würde eine kritische Stimme kommen, dann würden sich die Eltern wahrscheinlich an die Schule wenden, nicht an uns.
Wenn du jetzt Jugendlichen etwas mitgeben müsstest, was wäre es? Welche Botschaft würdest du Jugendlichen mitgeben?
Also eine Botschaft, die ich denen auf jeden Fall auch sowieso schon immer mitgebe, und das kann ich auch hier gerne machen, ist der Hinweis, dass man um Politik nicht herumkommt. Ob man sich nun dafür interessiert oder nicht, spielt keine Rolle. Man kann sich selbst für einen wahnsinnig unpolitischen Menschen halten und sich aus allem raushalten sozusagen, aber man wird am Ende des Tages immer betroffen sein von den Entscheidungen, die Politik fällt. Und da weise ich eben sehr gerne darauf hin, in was für einer Welt wir hier leben, in der EU, und was das eigentlich für Privilegien sind, die wir hier genießen, mit Meinungsfreiheit, mit Pressefreiheit, mit Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Beteiligungsmöglichkeiten, Wohlstand auch, den wir hier in den westlichen Demokratien genießen. Diese Möglichkeiten, die wir hier haben, die hat man sonst nirgendwo. Und ja, darauf, das gebe ich immer mit. Also darauf versuche ich immer hinzuweisen. Ich denke, das ist vieles wird, glaube ich, von jungen Menschen, was sozusagen auch gerade unsere älteren Mitglieder noch erstritten haben, Stichwort Reisefreiheit und so weiter, ist für die natürlich total selbstverständlich. Die sind damit aufgewachsen, so mit dem Euro und damit, dass man nicht an der Grenze angehalten wird. Und wenn Sachen selbstverständlich sind, dann wird der Wert, der da drin liegt, oftmals verkannt. Und deswegen versuchen wir immer darauf hinzuweisen, und ich auch persönlich, dass das eben nicht selbstverständlich ist und dass das etwas ist, was wir unbedingt schützen müssen und bewahren müssen. Und das geht eben auch nur dann, wenn man sich engagiert oder wenn man zumindest weiß, wie die Dinge funktionieren und dass man sich nicht niemals völlig rausnehmen kann aus Politik. Man wird am Ende immer betroffen sein.
Das war Moin EU, der Podcast der Norddeutschen Europe Direct Informationsbüros. Sendeverantwortlich für US-Radio 104,8 war Europe Direct Landkreis Osnabrück Michael Steinkamp. Moin EU gibt es hier auf US-Radio 104,8 und auf allen gängigen Streaming-Plattformen.